Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer, Wachtberg Pech, im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Männer und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Hören Sie heute Folge 2, Heinrich Nordhoff, der König in seinem Käferweltreich. Sie hören den zweiten Teil.
Auch dieses Zelt, das war sicherlich aus der Verbindung nach Amerika, denn ich kann mir vorstellen, dass solche Lufttraghalle von Amerika kamen.
Ja, wir kannten sowas ja gar nicht.
Ja.
Und das war vielleicht, die Person Nordhoff war gekennzeichnet dadurch, dass er einen guten Zugang zu den Arbeitern hatte, zu den einfachen Arbeitern, und wurde, er hat natürlich den Abstand gehalten, er war natürlich mit Abstand die Respektsperson, aber die Respektsperson war sich nicht so schade, runterzugehen zu denen, die die Arbeit wirklich machen.
Ja, für mich ist interessant, dass in der Ära Heinrich Nordhoff auch der Aufbau von im Ausland gefertigten Käfern in Angriff genommen wurde, und zwar fällt mir dazu Brasilien, Mexiko und Südafrika ein, wo komplette Autowerke entstanden. Ist das richtig oder trügt meine Erinnerung dort?
Nein, das ist natürlich richtig. Sowohl Brasilien, also Sao Paulo, als auch Mexiko, Puebla, wurden noch zu Zeiten von Nordhoff aufgebaut. Das ist sein Werk. Gibt es auch berühmte Literatur davon, sogar von Amerikanern, die das recherchiert haben, wie langfristig dies gedacht war. Aber die Person Nordhoff war natürlich erstmal in Wolfsburg die Person, um die sich alles drehte. Nordhoff hat dafür gesorgt, dass diese Stadt Wolfsburg weitergebaut wurde, wie sie im Grunde durch die Planung schon vor dem Krieg begonnen war. Sie wurde dann weitergebaut, da wo Parteihäuser der NSDAP hingehört hätten. An die Plätze wurden dann Kirchen und Schulen hingebaut, ansonsten blieb alles gleich. Und Nordhoff war im Volkswagenwerk der unumschränkte Herrscher. Man kann sagen, er hat dort eine Macht ausgeübt wie de Gaulle in Frankreich. Also das, hat ihm auch kein Politiker reingeredet, obwohl natürlich die Besitzverhältnisse damals noch von Bund und Land Niedersachsen ziemlich eindeutig waren. In Nordhoffs Ära kam natürlich auch dann die Umwandlung zur Aktiengesellschaft, zu der er selbst nicht beigetragen hat. Er hat nur zu den großen Produktionsziffern beigetragen. Und ich kann mich noch erinnern, als der millionste Volkswagen gefeiert wurde, dieses Auto, was so goldig, hätte ich fast gesagt, hat mit Goldmetallic lackiert wurde, und die Größen des Volkswagenwerkes standen da darum, dann hat Nordhoff gesagt, jetzt machen wir mal ein großes Ereignis aus 123 Märkten, in die damals der Volkswagen transportiert wurde, wurden also Menschen eingeladen, die Musik machen konnten, die tanzen konnten, die kochen konnten, und das alles wurde in einer großen Schau vor dem Volkswagenwerk demonstriert, nach dem Motto, seht her, wir sind erfolgreich, wir haben 1 Million Autos hiervon hergestellt und in die ganze Welt geliefert, und die ganze Welt kommt zu uns in dieses schäbige Allertal nach Wolfsburg, das hier im Grunde dicht an der Nahtstelle zwischen zwei Machtblöcken NATO und Warschauer Pakt lag.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Das ist ja enorm, dass Sie sich daran erinnern. Dieser Wagen ist ja berühmt. Das ist ein Goldmetallic Ovali mit Pailletten besetzten Stoßstangen. Der Wagen existiert noch und wird immer wieder mal von Volkswagen auf Messen herumgereicht. Ich habe ihn zuletzt im letzten Jahr auf den Classic Days von Schloss Dück gesehen und war erstaunt, in welch gutem Zustand dieses Fahrzeug erhalten worden ist.
Ja, ich glaube, wenn man das in der Rückschau betrachtet, Herr Wahl, diese erste Million war für Volkswagen die entscheidendste. Das war der Durchbruch. Die anderen Millionen, die hinterher kamen, das war immer noch 1 Million dazu. Da war man an den Erfolg des Werkes gewöhnt. Aber lassen Sie uns vielleicht noch zurückgehen zu Nordhoff, der ja der unumschränkte Herrscher war. Einen Glücksgriff hat er wahrscheinlich da in der Hinsicht gemacht, dass er als Vertriebschef damals Karl Hahn eingestellt hat. Karl Hahn war natürlich familiär vorbegeprägt, weil der Vater war damals Führungskraft oder sogar Chef der Autounion in Sachsen gewesen. Und der Sohn, gut ausgebildet und auch Polyglott, wenn man so will, war damals als junger Mann derjenige, der dann nicht die eigene Volkswagen-Organisation in Amerika aufbauen sollte. Und das hat der Hahn mit einer großen Strategie aufgebaut. Richtig lehrbuchmäßig kann man nicht sagen. Es gab kein Lehrbuch dafür, aber hinterher sind Lehrbücher darüber geschrieben worden, wie man einen Markt richtig erobert, und zwar strategisch. Und das hat natürlich das Volkswagenwerk so weit nach vorn gebracht, dass der Käfer im Grunde, oder dass die Exportabteilung im Grunde eine auf Amerika fixierte Abteilung war, die den Volkswagen auch immer stärker nach den amerikanischen Konsumwünschen umgebaut hat. Also, dass der Volkswagen überhaupt ein Synchrongetriebe kriegte, das war den Amerikanern zu verdanken. Dass der Volkswagen ein bisschen Bling-Bling mit Zierleisten und innen mit der Lautsprecherverkleidung kriegte, das war den amerikanischen Geschmacksvorstellungen geschuldet. Die vielen Farben, die in Deutschland ungewöhnlich waren, waren auch die amerikanischen Geschmacksvorstellungen. Und die Älteren unter uns werden uns sich noch an den Rammschutz erinnern. Das war der Chrombügel über der Stoßstange. Das war natürlich Amerika.
Amerikanischen Stoßstangen nannten wir die.
Ja, genau. Das war natürlich, die amerikanischen Wagen waren höher und beim Unfall liefen die amerikanischen Stoßstangen über die deutschen Normalstoßstangen hinweg, und das hat natürlich einen hohen Schaden, selbst bei kleinen Rempeleien, verursacht. Und insofern war Volkswagen auf Amerika fixiert, und Nordhoff spülte natürlich mit den Dollars, das muss man sich mal vorstellen, ich wiederhole das immer wieder, weil das heute fast ungewöhnlich ist, für jeden Dollar, der als Devisen reinkam, 4,20 Mark umgewechselt, ein fester Wechselkurs damals aufgrund der Golddeckung des Dollars, und Nordhoff war unumschränkt. Jetzt möchte ich mal zurückreflektieren auf das Jahr 1951. Da kam dann der nach Wolfsburg zurück, der oben am Kliversberg, das ist so eine kleine Erhöhung in Wolfsburg, so eine Hütte hatte. Das nannte man die Porsche-Hütte.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Dort hat im Krieg der Ferdinand Porsche und sein Schwiegersohn Pirch gearbeitet. Und Pirch war Werksleiter und Porsche hat für die Konstruktion des Volkswagens Sorge gehabt. Und Porsche war ja in französischer Internierung, kam da auch gesundheitlich geschädigt, er ist, glaube ich, 1950 zurück in der Zeit, und wollte natürlich wieder nach Wolfsburg. Und da hat ihm Nordhoff die kalte Schulter gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt war Nordhoff schon so etabliert im Volkswagenwerk, dass er den Porsche nicht wollte. Die größte Referenz von Volkswagen an diese Menschen um die Familie Porsche-Piech war eben, dass sie die Plattform zur Verfügung gestellt haben für den ersten Porsche 356 Sportwagen. Mehr aber auch nicht.
Das ist interessant, dass diesen Schnitt oder diese Korrelation habe ich bisher gar nicht vor Augen gehabt. Aber
wenn wir uns nochmal über Major Hurst unterhalten, das ist dann vielleicht ein eigenes Interview, dann wird daran deutlich, dass Nordhoff natürlich diejenigen, die Verdienste um dieses Werk gehabt haben, in welcher Form auch immer, aus seiner Bahn heraus gedrängt hat, sodass er alleine unumschränkt war.
Ja. Dazu kann man vielleicht noch eines sagen, er hat sich eingebracht mit all seiner Kraft, mit all seinem Wirken, und das hat ihn letztendlich im frühen Alter von 69 Jahren durch einen Herzinfarkt aus dem Leben gerissen, relativ früh, ich glaube 1968 ist er an einem Herzinfarkt verstorben, und damit war die Ära Nordhoff zu Ende. In meiner Zeit in den Vereinigten Staaten fiel mir immer ein Boulevard im Norden von Los Angeles auf, der sogenannte Nordhoff. Und da habe ich immer gedacht, das wird doch wohl nicht unser Volkswagen Nordhoff sein. Aber dem Herrn Nordhoff ist damals in Amerika schon die Ehre zuteil geworden, diese große Straße in seiner Erinnerung, benannt zu bekommen.
Ja, das auch zu Recht. Er war der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz, kann man sagen.
Schön.
Wollen wir das Interview beenden, dann machen wir einen Schnitt, sonst erzähle ich Ihnen noch vielleicht ein paar Dinge zu Nordhoff, vor allen Dingen auch zu seinem Ende.
Ja, das erzählen Sie bitte noch.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Machen wir einfach weiter, weil das ist für die Hörerinnen und Hörer von Radio Oldtimer sicherlich aus erster Hand von Ihnen gesprochen so hochinteressant, denn man kann es nirgendwo nachlesen. Bitte, Herr Mayer.
Der Erfolg macht natürlich süchtig nach noch mehr Erfolg. Die Produktionsziffern im Volkswagenwerk gingen hoch. Das Amerika-Geschäft blühte. Es waren in der Hochzeit der Käferproduktion ja irgendwo so um die 4000 Käfer, die jeden Tag in Wolfsburg produziert wurden. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Andere Automobilfabriken brauchen einen Monat dazu, um so etwas zu bauen. Aber man merkte schon, sagen wir mal, dass der Volkswagen selbst eine Vorkriegskonstruktion war und die Mäkeleien der Journalisten und ich sage immer Theaterkritiker wurden immer größer und man suchte nach einem Nachfolger, etwas bequemer, die Deutschen wurden ein bisschen wohlhabender und was dabei herauskam, war natürlich der Volkswagen 1500 und was hatte der? Den gleichen Radstand. Den gleichen Motor hinten, das gleiche Getriebe, nur eine moderne Pontonkarosserie, hervorragend gefertigt, aber bezogen auf die Innovation kein Stück weiter im Grunde als der Käfer, sah nur anders aus. Und das war letztendlich, wenn Sie so wollen, das Schicksal der Ägide Nordhoff. Denn für Nordhoff gab es nur einen Volkswagen, der den Motor hinten hatte, der musste luftgekühlt sein und der musste auf die Tausenden von Hebebühnen der weltweiten Volkswagen-Organisation raufpassen. Und da verbot sich ein längerer Radstand und damit etwas mehr Knieraum für die größer und fetter werdenden Deutschen. Das war, wenn Sie so wollen, zwar noch ein Erfolg, weil Volkswagen vorne drauf stand. Hätte da vorne DKW drauf gestanden auf dem Auto, hätte es keiner gekauft. Ja. Und das war im Grunde symbolisch schon. Der kam ja 1961 raus, dieser Volkswagen 1500. Und das war symbolisch schon, dass das mit dem Volkswagenwerk nicht weitergeht. Ich kann nicht nur immer den Käfer verbessern. Das war Nordhoffs Ägide. Wir verbessern den und passen den an. Dann ging es nämlich dahin, dass die Amerikaner einen Juristen hatte, der sich auch als Verbraucherschützer selbst eingesetzt hat. Das war Ralph Nader. Und der hat den Chevrolet Corvair, der letztendlich die Kopie einer Idee von Volkswagen war, Motor hinten luftgekühlt. Ne?
Ja.
Der hat diesen Wagen bei General Motors von den Fließbändern gebracht, nach dem Motto Unsafety at any speed, nach unsicher bei jeder Geschwindigkeit, weil er gesagt hat, die luftgekühlten Dinger sind bei Seitenwind kaum zu dirigieren. Mhm. Und da merkte man schon, es geht gegen Volkswagen. Und dann kamen die Crash-Bedingungen in den USA. Die Crash-Test-Bedingungen führten dazu, dass man den Volkswagen umbauen musste, dass man ihm eine andere Achse vorne einbauen musste, dass man ihm eine andere Haube geben musste. Dauernde Konstruktionsvorgaben der Amerikaner, die plötzlich auch innerhalb einer Vorlaufzeit von ungefähr 8 Monaten reinkamen, führten dazu, dass auf einmal die Scheinwerfer steil stehen mussten und die Rücklichter müssten mindestens die Größe eines ausgewachsenen Porterhouse-Steaks haben, das heißt groß sein. Und man merkte, der Volkswagen wurde immer mehr den amerikanischen Bedingungen angepasst.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Dazu vielleicht eines, was für die Hörer vielleicht interessant ist. Nader und die amerikanische Automobilindustrie schoss gegen die schräg stehenden Volkswagen-Käfer-Scheinwerfer und führte generell ein Gesetz ein, wonach die Scheiben senkrecht stehen müssen. Wissen Sie, wozu das führte? Jaguar E-Typ wurde gravierend getroffen, Ferrari 275 und Alfa Romeo wurden getroffen, die Glasabdeckungen über den Scheinwerfern hatten. Und auch dort mussten dann so mehr oder weniger im Wege des Windfall-Profit oder Negativ-Profits die Scheinwerfer auch geändert werden. Vielen wird dieser Zusammenhang zum Volkswagenwerk nicht bekannt sein, weil das im Laufe der Jahre nebulös untergegangen ist. Aber ich denke, wir weisen einfach mal drauf hin.
Das war gut, dass Sie mich daran erinnert haben. Das war mir auch nicht ganz so bewusst, aber damit wird natürlich manches Design und manche Konstruktion der Edelmarken, die sich damals auch anpassen mussten, denkbar. Nur fürs Volkswagenwerk war das immer eine Herausforderung, denn eine kleine Manufaktur können Sie innerhalb von einem Monat umstellen, während so eine große Infertigung, wo jeden Tag 4000 Autos rausputzeln, das braucht auch schon etwas längeren Vorlauf.
Ja.
Aber diese Situation mit Amerika, war es und diese Abhängigkeit auch vom amerikanischen Markt, war es dann, die auch letztendlich zu Nordhoffs Krankheit geführt haben. Er merkte ja, dass er so allmählich die, ja, wie soll ich das sagen, nicht die Zügel, dass ihm die Zügel aus der Hand glitten, sondern dass das nicht mehr so ganz lief und dass die Kritiker groß waren. Den entscheidenden Schlag für das Volkswagenwerk, was damals fast zu einer Pleite geführt hatte, hat Herr de Gaulle dem Volkswagenwerk beigebracht. Das wissen auch die wenigsten.
Ja.
In Bretton Woods im Krieg haben die Amerikaner und die damals kapitalistischen Mächte ein Währungsabkommen geschlossen nach dem Motto, wir als Amerikaner decken den Dollar mit Gold. Das ist eine wichtige Währung und wir machen fixe Wechselkurse darauf. So wurde die D-Mark nach dem Krieg auf 4,20 festgesetzt. Und damit konnte man relativ unbekümmert Handel treiben, brauchte keine Währungsabsicherungsgeschäfte und Währungskompensationsgeschäfte oder Devisenkompensationsgeschäfte machen. Und der de Gaulle hat gerochen den Braten, dass die Amerikaner diese Golddeckung aufgrund der irren Schuldenmacherei der Amerikaner nicht halten können. Die Amerikaner waren im Vietnamkrieg und der hat enorm viel Geld gekostet. Und die Leute rochen, die Amerikaner werden diese Golddeckung nicht halten. Und de Gaulle hat seine Devisen, die er hatte in Dollars, in Gold, in amerikanisches Gold tauschen lassen und nach Frankreich gebracht. Das war für die Amerikaner fast wie ein Verrat, nicht? Fast wie der Brexit vor der Woche. Das
ja.
macht man nicht mit uns. Und daraufhin haben sie gesagt, wir werden den Dollar aus der Golddeckung rausnehmen. Das Abkommen von Bretton Woods war weg. Und auf einmal war der Dollar an den Devisenmärkten gehandelt. Und er war nicht mehr 4,20 D-Mark, ein Dollar. Und er sackte ab auf 3,20, 2,90. Und mit jedem, damit wurden, das war ein Aufwertungsschock für die D-Mark. Und damit war natürlich der Export vom Volkswagenwerk massiv getroffen.
Ja.
Der amerikanische Markt brach, ich will nicht sagen brach ein, aber brach weg. Und das hat im Volkswagenwerk tiefe, tiefe Spuren hinterlassen. Die alte Konstruktion Volkswagen, das nicht mehr hereinsprudelnde Geld, das spürte man natürlich im Vorstand. Ein Kronprinz war nicht aufgebaut. Man hat dann von der Brown, Beverly und Key einen Nachfolger geholt. Über den sprechen wir auch später.
Ja.
Der konnte es nicht. Und damit war Nordhoff im Grunde, war das Lebenswerk von Nordhoff massiv gefährdet. Die technische Entwicklung im Volkswagenwerk hatte nichts auf der Pfanne. 4.000 oder 5.000 Leute, die dort gearbeitet hatten nichts in ihren Schubladen, was man hätte ziehen können. Und das war im Grunde die wirtschaftliche und intellektuelle Bankrotterklärung des Volkswagenwerkes, an der Herr Nordhoff 1968 gestorben ist.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Damit hätte sich diese Lebensphase, die wir so weitlich jetzt besprochen haben, durch den vorzeitigen Tod des zu dem Zeitpunkt noch nicht sehr alten Herrn Nordhoff geschlossen. Herr Mayer, unser Gespräch heute war von großer Bedeutung für mich. Ich habe viel Neues dazugelernt. Ich möchte, dass wir das auf diesem Wege über Radio Oldtimer der Öffentlichkeit weitergeben. Und ich freue mich ganz besonders auf unser nächstes Gespräch über eine große Persönlichkeit in der Automobilindustrie. Wen wird uns dann vornehmen werden, das werden wir noch entscheiden. Da können wir jetzt noch nichts drüber sagen. Oder möchten Sie vielleicht schon Namen in den Raum stellen?
Wir sollten vielleicht noch mal kurz reflektieren, Major Hirst, weil ich glaube, das sind wir unseren Hörern schuldig, weil wir den Namen öfter genannt haben.
Ja.
Ich gebe ganz offen zu, auch da muss ich mich mal drauf vorbereiten, das ist schon etwas länger her.
Mhm.
Und dann natürlich nach einer kurzen Episode im Volkswagenwerk die fast zu einem Bankrott geführt hätte, die also für das Volkswagenwerk bedrohlicher war 1971 als die Situation jetzt, nur keiner weiß das mehr, sollten wir es Rudolf Leiding widmen, der das Volkswagenwerk in einer Aktion des letzten Augenblicks, sagt man beim Segeln, bevor man kennt hat, praktisch vom Bankrott gerettet hat.
Prima. Dadurch hätten wir ein paar Namen, über die wir dann tiefere Gespräche, ähnlich wie dieses Gespräch über Heinrich Nordhoff, führen werden. Heute möchte ich mich bei Ihnen ganz ausdrücklich bedanken und ich freue mich schon auf unsere nächste intensive Debatte über berühmte Persönlichkeiten in der Automobilindustrie. Herr Mayer, vielen Dank für heute.
Gerne, Herr Fall.
Sie hörten einen Beitrag von Ingo Mayer, Wachtberg-Pech, aus der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.